Einen schönen guten Morgen. Also besser kann man keine Einleitung bekommen, wie sie heute schon gemacht wurde. Bleibend ist deine Treue. Das ist eine wunderbare Aussage. Das ist unser Vertrauen. Das ist das, worauf wir wirklich auch bauen. Ich hoffe, ihr habt zu Hause schon den Text aus der Apostelgeschichte schon gelesen. Und ihr habt schon, hoffe ich, auch Probleme bekommen mit diesem Text. Denn es ist wirklich nicht ganz einfach. Es ist aber ein sehr guter Text im Nachhinein. Zunächst etwas, wie ich zu der Predigt gekommen bin, über die ich heute halten werde. Also, als ich zugeteilt wurde und mir dieser Text zugeteilt wurde, habe ich den wie immer nach der Gewohnheit ein paar Mal gelesen und dann sagte ich zu meinem Herrn, weißt du was, Herr, ich kann diesen Text nicht ganz verstehen. Die Problematik liegt darin, da sind zwei Menschen, die sich streiten und am Ende kommt Segen heraus. Das passte in meinen Kopf nicht. Ich habe das mehrfach dem Herrn gesagt. Und dann an einem Morgen, so um 3 Uhr morgens, bin ich absolut wach. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin so richtig, richtig wach. Und der Herr spricht mit mir und sagt, weißt du was, das Problem liegt darin, warum du ihn nicht verstehst. Weil hier streiten sich zwei große Männer, aber von zwei unterschiedlichen Richtungen. Der eine ist ein Missionar, und zwar ein Stratege. Und der andere ist der Seelsorger. Und das ist doch ganz klar. Der Stratege und der Seelsorger haben und werden Probleme bekommen. Sehr logisch. Und als ich diese Antwort gehört habe um 3 Uhr morgens, bin ich sofort aufgestanden und habe die Predigt geschrieben. Als ich sie geschrieben habe, habe ich sie natürlich danach noch mindestens 3 oder 5 Mal umgearbeitet. Sehr logisch. Da habe ich nur draufgeschrieben, sozusagen, was der Herr mir so die ersten Gedanken gegeben hat. Und dann habe ich sie ein bisschen vervollständigt. Lasst uns aber den Text lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 15, Verse von 36 bis 16, Vers 5. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und nach den Brüdern sehen. In allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander. So dass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas, zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog aber durch Syrien, Zilizien und Städte der Gemeinden. Dankeschön. Er kam auch nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, der gläubig war und eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonien. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die jener Gegend waren. Denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren. Damit sie sich daran hielten, da wurden die Gemeinden in Glauben gefestigt und nahmen täglich an der Zahl zu. Zunächst ein paar Fragen zu diesem Text. Natürlich steht der Konflikt zwischen Paulus und Barnabas erstmal im Fokus. Warum reagiert Paulus von Tarsus so hart mit Johannes Markus? War Markus frühes Verlassen in Kapitel 13 wirklich so schwerwiegend oder steckt er noch viel mehr dahinter? Warum besteht Barnabas so stark darauf, das Markus mitzunehmen? Waren es tatsächlich Familienbindungen oder tatsächlich eine zweite Chance? Ist die Trennung bei beiden ein Scheitern oder doch ein Plan Gottes? Warum wird der Konflikt im Text nicht gelöst, sondern einfach stehen gelassen? Theologisch sehr spannend. Kann Gottes Werk trotz oder gar durch Spannungen menschlicher Konflikte wachsen? Zweiter Punkt. Die Beschneidung des Timotheus. Warum lässt Paulus Timotheus beschneiden? Widerspricht er damit dem Beschluss, der in Apostelgeschichte 15 von den Aposteln und den anderen gefasst wurde? Oder ist es doch missionarisch Anpassung oder tatsächlich inkonsequent? Wo liegt die Grenze zwischen Kultur, Anpassung, Kompromiss im Glauben? Schärfer formuliert, der Text stellt wenige historische Fragen aus Leitung und Gemeindefragen. Besonders, wie lebt man Einheit, wenn man sich fundamental uneinig ist? Wie bleibt das Evangelium klar und unmissverständlich, trotz unklugen klug anzuecken? Ich weiß, es sind viele Fragen. Ich werde ganz bestimmt nicht auf alle Fragen in dieser Predigt beantworten. Um diese alle Fragen zu beantworten, bräuchten wir garantiert noch mindestens 2 Predigten. Mindestens. Ich habe das Ganze schon ausgearbeitet und die Themen sind schon bei mir im PC. Und ich habe festgestellt, um diese Fragen zu beantworten, brauchen wir mindestens 2 bis 3 Predigten. Zurück zum Text. Die Szene aus der Apostelgeschichte 15, Verse 36 bis 41. Paulus Vorschlag: Lasst uns hingehen und sehen, wie es den Brüdern geht. Zeigt eine echte Verantwortung, die der Paulus selbst trägt. Das ist mehr als nur eine Kontrolle. Es ist geistliche Fürsorge für strategisches Denken. Er denkt in Nachhaltigkeit. Nicht nur, dass die Leute sich zu Christus gewandt und bekehrt worden sind. Nein, er denkt nachhaltig. Der Konflikt nicht klein, sondern richtig heftig. Der Text sagt ausdrücklich, dass ein scharfer Streit anstand. Das bedeutet, das war kein ruhiges Gespräch, sondern eine echte emotionale Ausdrucksweise. Trotzdem wichtig, nicht zu vergessen. Kein Hinweis auf Beleidigungen oder Sünde. Kein Bruch mit Gott, sondern eine Trennung im Dienst. Das ist ein realistisches Bild für geistliche Leiter. Unterschiede. Paulus von Tarsus denkt Verantwortung, Zuverlässigkeit und Risikominimierung. Markus in Pamphylien verließ für Paulus verantwortungslos. Und das ist ein Problem. Sein toter Winkel war wenig Raum für zweite Chancen in diesem Moment. Barnabas dagegen sieht Potenzial, nicht nur Vergangenheit. Sein Name bedeutet nicht umsonst Trost. Es passt zu seiner Handlung. Sein Fokus Wiederherstellung von Menschen, die wirklich gescheitert sind. Beide Perspektiven sind nicht falsch. Sie sind vollständig, unvollständig ohne einander. Ich wiederhole, beide Perspektiven sind nicht falsch, aber sie sind unvollständig ohne einander. Markus, der Unterschätzte. Entscheidend ist, Markus schreibt am Ende tatsächlich das Markus-Evangelium. Markus wird später wieder wichtig. Das lesen wir in 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 11. Das zeigt, Barnabas lag wirklich richtig. Sein Vertrauen war gut. Paulus konnte später wirklich umdenken. Es ist extrem wichtig. Reife bedeutet, Positionen später korrigieren zu können. Das lesen wir gerade bei Paulus. Kein Scheitern, sondern mit Multiplikation. Oft wird dieses Thema hier oder dieser Abschnitt negativ gelesen. Ich finde, er sollte positiv gelesen werden. Zwei Teams sind entstanden. Mehr Regionen sind durch Wort Gottes erreicht. Mehr Mitarbeiter wurden gewonnen. Gottes Werk wird nicht behindert, sondern erweitert. Ein starker Punkt. Gott handelt trotz, das ist der Kern. Gott ist nicht abhängig von Perfektionen oder Harmonie unter den Leitern. Er arbeitet auch durch Spannungen, nicht nur trotz ihnen. Mein Fazit, diese Stelle zeigt nicht einfach an Konflikt, sondern ein Prinzip geistlicher Leitung. Unterschiedliche Gaben haben unterschiedliche Funktionen und unterschiedliche Charaktere. Ja, sie sind in sich auch begrenzt. Das kennen wir zu Genüge. Echte Emotionen, kein Hindernis für Gott, sondern oft Gottes Werkzeug für Verbreitung des Evangeliums. Kapitel 15, Verse von 36 bis 31 stellen Fragen. Wie kann man streiten, ohne einander zu verletzen, wie es im Fall Paulus und Barnabas war? Die Szene einer Apostelgeschichte bemerkenswert, sehr ehrlich. Selbst starke Persönlichkeiten wie Paulus und Tarsus und von Tarsus und Barnabas geraten in einen scharfen Streit und gehen schließlich getrennte Wege. Das wirkt einmal wie ein Scheitern, ist aber doch differenzierter zu sehen. Was dort nicht passiert, kein persönlicher Angriff wird berichtet. Keine verbrannten Brücken oder abgerissenen Brücken. Beide bleiben im Dienst. Keine dauerhafte Feindschaft. Später spricht Paulus positiv über Markus, haben wir schon gehört. Der Konflikt drehte sich um Schärfe, nicht um den Wert einer Person. Das zu unterstreichen. Hier wird nicht um die Person Wert gestrichen. Wie kann man also streiten, ohne einander zu verletzen? Punkt 1. Sache und Person trennen. Paulus hielt Markus für unzuverlässig, Barnabas für förderungswürdig. Kritik bezog sich auf Verhalten, nicht auf Markus' Identität. Heute, ich sehe das anders, wäre eine gute Frage. Nicht gleich mit dem Finger, vielleicht bist du gar nicht wiedergeboren. Da sollten wir sehr, sehr vorsichtig umgehen. Punkt 2. Ehrlich sein, aber auch Grenzen setzen. Streit wird als scharf beschrieben. Es geht nicht darum, Konflikte weichzuspülen. Aber die Bibel zeigt keine verletzenden Worte. Klarheit ohne Respektverlust. Drittens, unterschiedliche Wege akzeptieren. Sind keine Einladung und trennen sich. Das ist kein Versagen, sondern manchmal der erste Schritt in die richtige Richtung. Einheit heißt nicht Gleichförmigkeit. Und diesen Begriff möchte ich ein bisschen erklären. Der Satz wird hier wirklich klar, wenn er ein bisschen auseinandergelegt wird. Was heißt Gleichförmigkeit? Gleichförmigkeit bedeutet, alle denken gleich. Alle handeln gleich. Alle bewerten alles gleich. Unterschiede in so einer Konstellation werden ein großes Problem. Das wirkt nach außen ruhig, aber oft nur angepasst in der Oberfläche. Innerlich bleibt Spannungen bestehen, sie dürfen nicht nur sichtbar werden. Ja, Vertuschen der Spannungen. Punkt 2. Was bedeutet Einheit im biblischen Sinn? Einheit im biblischen Sinn, nach meiner Meinung, heißt gleiche Ausrichtung, gleiche Zugehörigkeit, gleiche Grundlage, aber am Ende auch unterschiedliche Wege. Ja, auch unterschiedliche Meinungen und auch Persönlichkeiten sind erlaubt. Einheit ist gemeinsame Tiefe, nicht gleiche Oberfläche. Drittens, der entscheidende Unterschied. Gleichförmigkeit zwingt Menschen von außen in dieselbe Form. Wichtig zu berücksichtigen. Sie zwingt in dieselbe Form. Einheit verbindet Menschen von innen durch ein gemeinsames Zentrum. Das Zentrum unserer gerade Gemeinde ist Christus. Nicht Meinungsunterschied. Viertens, warum ist das so wichtig? Wenn man Einheit mit Gleichförmigkeit verwechselt, passiert immer zwei Dinge. Das erste, Kontrolle. Menschen versuchen, alle auf eine Linie zu bringen. Führt zu Druck, Angst und Unehrlichkeit. Zweite mögliche Möglichkeit, Spannung. Sobald Unterschiede auftauchen, denkt man, dann haben wir die Einheit nicht mehr. Und man trennt sich, ohne weitere nachzudenken. Beides ist eigentlich ein Missverständnis von Einheit. Zurück zu der Apostelgeschichte, Kapitel 15. Bei Paulus von Tarsus und Barnabas sieht man genau diesen Punkt. Sie sind nicht gleichförmig. Sie treten unterschiedliche ein. Aber sie bleiben Teil derselben Bewegung. Sie sind auf Gott und sein Werk ausgerichtet. Einheit zerbricht nicht, obwohl keine Einheit in diesem Punkt erreicht war. Das ist entscheidend. Einheit hält sogar Uneinigkeit aus. Sechstens, ein präzises Bild. Ich fand das in einem Blog und ich habe gedacht, das muss ich hier mit einbringen. Gleichförmigkeit gleicht einem Block aus Beton. Einheit ist wie ein lebendiger Körper. Beton ist stabil, aber er ist in sich tot. Körper, vielfältig, beweglich und gerade dadurch auch lebendig. Mein Fazit: Viele christliche Gemeinschaften scheitern genau hier. Sie versuchen, Einheit zu erzwingen, statt manche Meinungen zu ertragen. Echte Einheit zeigt sich nicht darin, dass alle gleich sind, sondern darin, dass unterschiedliche Meinungen nicht gleich zu einer Trennung führen. Zurück zu der Frage, warum? Wie kann man streiten, ohne einander zu verletzen? Ich habe schon drei Punkte benannt. Der erste Punkt war Sach- und Person trennen. Einheit, ja, aber begrenzen. Unterschiedliche Wege akzeptieren. Und der vierte Punkt, den würde ich jetzt ein bisschen ausführen. Das größte Ziel im Blick behalten. Beide ziehen weiter und stärken die Gemeinde. Der Auftrag Gottes steht über die persönlichen Konflikte. Frage: Dient mein Verhalten noch dem größten Ziel? Fünftens. Raum für spätere Versöhnung lassen. Dass Paulus später Markus schätzt, zeigt, der Konflikt war nicht sein letztes Wort. Situationen Türen offen lassen. Meine klare Einschätzung. Der entscheidende Punkt ist nicht, ob man streitet, sondern wie tief man einander beschädigt. Paulus und Barnabas streiten hart, aber sie zerstören einander nicht. Das gelingt, wenn die Würde des anderen nie angetastet wird. Keine endgültige Urteile fällen und sich bewusst ist, dass man selber irren kann. Mein anderer Punkt, Timotheus und die Beschneidung. In Lystra begegnet Paulus Timotheus. Interessant, gerade nach dem Jerusalem-Beschluss, Kapitel 15, war den Heiden die Beschneidung nicht auferlegt. lässt Paulus Timotheus trotzdem beschneiden. Warum? Nicht, weil es heilsnotwendig war, sondern aus einem missionarisch-strategischen Grund. Rücksicht, wir haben gelesen, auf Juden. Das ist kein Widerspruch, sondern ein wirklich konsequent. Im Galater 2 verweigert Paulus die Beschneidung von Titus, weil er dort das Evangelium, weil es dort selbst um das Evangelium ging. Hier geht es nicht um kulturelle Barrieren. Er bleibt theologisch kompromisslos, aber praktisch an vielen kulturellen Dingen flexibel. Ergebnis: Die Gemeinden wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu. Konflikt, Klärung, Bewegung und Wachstum haben wir in diesem Text gelesen. Theologische Kerngedanke: Geistliche Leiter haben unterschiedliche Gnadengaben, aber auch unterschiedliche Temperamente. Und das führt auch ab und zu Konflikten. Zweitens, Konflikte sind nicht automatisch Zeichen geistlicher Reife oder Unreife. Entscheidend ist, wie sie, auf welche Ebene sie geführt werden. Drittens, Gott wirkt auch durch menschliche Spannungen. Viertens, Mission braucht sowohl Strategie wie auch die Seelsorge. Unterschiedliche Gedanken und Temperamente im Reich Gottes. Bei Paulus von Tarsus und Barnabas sehen wir keine Gegensätze von richtig oder falsch, sondern unterschiedlichen Gnadengaben. Geistgewirkte Perspektive. Gerade in 1. Korinther Kapitel 12 wird derselbe Geist unterschiedliche Gaben. Einheit bedeutet nicht Gleichförmigkeit. Ich habe sie schon einmal erklärt. Gemeinde ist nicht monochrom, sondern ein lebendiger Organismus. B. Charakterliche Prägung. Paulus ist Apostel. Er ist ein Pionier. Er geht dorthin, wo keiner hingeht. Zielorientiert. Barnabas ist ein Mensch, der als Mensch des Trostes beschrieben wird. Ermutigend und seine Aufgabe restaurierend. Das heißt, er sieht Menschen und möchte ihnen helfen, auf die Sprünge zu kommen. Gott gebraucht beides. Ein rein strategischer Leiter riskiert oft Härte. Ein rein seelsorgischer Leiter riskiert an manchen Ecken Unklarheit. Das haben wir, denke ich mal, auch selber schon erfahren. Reife Leiterschaft erkennt: Unterschiedlichkeit ist keine Bedrohung, sondern eine Ergänzung. Zweitens, Konflikte aus Prüfstein geistlicher Reife. Der Text sagt ausdrücklich, dass sie scharf aneinander gerieten. Das griechische Wort beschreibt eine starke Erregung. Sie ist wirklich emotional ausgetragen worden. Aber das gleiche Wort wird auch in Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 24 positiv benutzt. Konflikt ist daher nicht per se sofort sündhaft. Entscheidend ist, die Sachebene bleibt im Zentrum. Es geht um Markus Zuverlässigkeit, nicht um Markus Identität, wie ich schon gesagt habe. Die Beziehung wird nicht zerstört. Später nennt Paulus Markus wieder sehr nützlich. 2. Timotheus 4, Vers 11. Zeigt der Konflikt war real, aber nicht endgültig. Theologisch bedeutet, Heiligung schließt emotionale Auseinandersetzungen nicht aus. Geistliche Reife zeigt sich nicht im Vermeiden, sondern in Verantwortung austragen von Differenzen. Gottes Souveränität und menschlichen Begrenztheit. Kapitel 15 zeigt keine Idealisierung Heldenbiografie. Lukas beschreibt den Bruch nicht, verschweigt den Bruch nicht. Und doch endet der Abschnitt mit Wachstum der Gemeinde. Hier wird der Grundmuster der Heilsgeschichte sichtbar. Das lesen wir schon einmal in 1. Mose Kapitel 15, Vers 20. Da kamen die Brüder zu Josef und sagten, dass er doch ihnen Gnade erzeigen will. Er antwortet, ihr habt gedacht, Böses zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Das ist eine geistliche, reife Antwort. Römer 8, Vers 28 formuliert Paulus demselben Gedanken systematisch. Gott ist nicht der Autor eines Streits. Er ist aber der Herr über die Folgen. Der Konflikt führt zu zwei Missionsteams. Barnabas und Markus nach Zypern, Paulus und Silas nach Syrien und Zilizien. Das Reich Gottes expandiert trotz und gewisser Weise auch durch Spannungen. Das ist eine tiefe, tröstende Wahrheit für die Gemeindeleitung. Gottes Plan hängt nicht von unserer wirklich perfekten Harmonie aus. Mission braucht Strategie und Seelsorge. Apostelgeschichte 16 verbindet zwei Begegnungen. Paulus plant systematisch, besucht bestehende Gemeinden, stärkt Strukturen, übergibt die Beschlüsse aus Jerusalem. Er denkt wirklich sehr langfristig. Punkt B. Pastoral, sensitiv handeln. Er nimmt Timotheus mit und lässt ihn beschneiden. Nicht aus der Gesetzlichkeit, sondern um den Juden kein unnötiges Hindernis zu geben. Hier zeigt sich paulinische Missionstaktik und eine Missionsethik, der er einmal ausgedrückt hat in 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Verse 19 bis 23. Prinzipien im Evangelium, flexibel, aber in vielen kulturellen Fragen. Ich weiß, als wir die Arbeit in Ukraine gemacht haben, das Erste, wo wir in eine Brüderstunde gekommen sind, habe ich gemerkt, es wird jetzt ein bisschen brenzlig. Und sie stellten mir die Frage, wie stehst du zum Alkohol? Weil in der Gemeinde war so, die Gemeinde beschloss ein absolutes Alkoholverbot. In der Gemeinde hat jemand oder wurde erwischt, wurde er aus der Gemeinde ausgeschlossen. Ja, was sagst du dazu? Und ich wurde ja geschickt von unserer Gemeinde, damit ich aufbaue. Ich habe zu denen gesagt, wisst ihr was, über eure kulturellen Fragen werden wir nicht diskutieren. Ich kenne das Volk, das russische Volk, säuft sehr viel Und ich habe Verständnis, wenn man absolutes Alkoholverbot einbringt in der Gemeinde. Und es war Ruhe eingekehrt. Ja, wir werden über kulturelle Fragen nicht ein richtig großes Fragekatalog aufbauen. Über kulturelle Fragen sollten wir anders denken. Für uns ist das Heil in Fokus. Mission ohne Strategie wird wirklich einfach zufällig. Keine Ordnung. Also Mission braucht eine Strategie. Deswegen verstehe ich Paulus, warum er so handelt. Mission ohne Seelsorge wird aber sehr kalt. Das haben wir, denke ich mal, auch nicht einmal schon erfahren. Mission ohne Lehre, tu, was du willst. Das geht auch nicht. Die Gemeinden wurden gefestigt und mehrten sich. Innere Stabilität und äußere Wachstum gehören eindeutig zusammen. Zusammenfassende theologische Linie. Wenn wir vom Geist her denken, der Geist wirkt immer vielseitig. Er hat über alles den Überblick und Kontrolle. Wenn wir jetzt von der Gemeindeseite schauen, Einheit ist geistliche Verbundenheit, nicht strukturelle Gleichförmigkeit. Drittens, Gottes souveräne Vorstellung. Gott integriert menschliche Konflikte wirklich in seinen Plan. Viertens, Missiologie. Evangeliumstreue und kulturelle Sensibilität gehören untrennbar zusammen. Wenn Leiter sich trennen, baut Gott trotz anderen seine Gemeinde. Der Text sagt, keine Idealbiografie, sondern reale Leiterschaft. Ja, auch unter Spannungen. Paulus von Tarsus und Barnabas, zwei Schwergewichte, gehen getrennte Wege. Und doch endet der Abschnitt mit Wachstum. Ich möchte ihn beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Text, den wir uns heute Morgen angeschaut haben. Ja, dieser Text macht Mut, dir zu folgen, auch wenn wir manchmal einander nicht verstehen. Aber wir haben dich im Zentrum, wie wir heute Morgen gehört haben. Kommt zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Du bist, Herr Jesus, das Zentrum, auf dem wir bauen. Wir beten dich an und danken dir. Und ich möchte dich bitten, dass wir durch diese Texte lernen, ja, noch tiefer und noch näher zu dir zu kommen und miteinander auch in Konfliktsituationen ordentlich umzugehen. Wir beten dich alleine, unseren Gott und Herrn, an. Amen.